Herzlich willkommen zum Community-Podcast Onkopilotin Talks, dem Podcast rund um das Thema metastasierter Brustkrebs. Hier kommen Betroffene und andere Expertinnen aus Medizin, Sozialrecht und allen Bereichen des täglichen Lebens zu Wort. Wir wollen Erfahrungen teilen, Tipps austauschen und verschiedene Aspekte beleuchten. Denn metastasierter Brustkrebs findet oft am Rande der Gesellschaft und ungesehen statt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Onkopilotin der Gilead Sciences, die Betroffene von metastasiertem Brustkrebs und ihre Wegbegleiterinnen unterstützen möchte. Auf onkopilotin.de und auch auf YouTube finden Sie neben dem Podcast weitere Informationen, Videos und Inhalte zum Download zu verschiedenen Themen wie therapieunterstützende Maßnahmen, Psychoonkologie, Kommunikation mit dem Umfeld und mit Ärztinnen und vieles mehr. Mein Name ist Alexandra von Korff. Ich bin selbst Brustkrebsbetroffene und freue mich, mit wechselnden Gästen diese Podcast-Reihe moderieren zu dürfen. Los geht's! In der heutigen Folge geht es um das Thema Beziehung und Partnerschaft und wie man eine Stütze sein kann bei metastasierten Brustkrebs. Wann, wo und wie kann man denn unterstützen? Zu Gast haben wir dafür Claudia Altmann-Pospischek. Die kennen wir ja schon aus unserer Sonderreihe rund um das Thema Breast Care Nurses. Claudia lebt seit 12,5 Jahren mit metastasierten Brustkrebs und hat heute ihren Mann Peter Altmann mitgebracht. Das heißt, wir werden uns in dieser Folge mit der Perspektive einer sehr gut funktionierenden Paarbeziehung beschäftigen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es nicht repräsentativ ist für die Lebensrealität vieler Betroffener. Es gibt Alleinerziehende, es gibt einsame Menschen, es gibt alle möglichen Konstellationen. Aber heute geht es um Peter und um Claudia und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen in dieser Folge. Wollt ihr vielleicht ganz kurz einmal euch vorstellen und kurz über euch erzählen? Wie habt ihr euch denn eigentlich so kennengelernt? Das finde ich immer sehr spannend bei so Paaren, die ich kennenlerne.
Ja, ich bin Claudia, 50, aus Wiener Neustadt in Österreich. Ich habe Publizistik und Anglistik studiert und im Rathaus unserer Stadt Medienarbeit gemacht. Und 2013 habe ich, so wie du schon gesagt hast, liebe Alex, die Diagnose metastasierter Brustkrebs erhalten und lebe einfach damit.
Ja, und ich bin Peter, 56, Claudias Mann. Ich arbeite als IT-Ingenieur für die größte österreichische Bank. Claudia und ich lieben es zu reisen, wir lieben es auf Konzerte zu gehen. Und seit Claudias Erkrankung bin ich Angehöriger und sehe mich auch als Co-Betroffener. Wir haben uns im Internet kennengelernt, eigentlich heutzutage gesehen in grauer Vorzeit im Jahr 2000 auf einer Plattform namens Love.at. Und damals hat man es kaum geschafft, ein Foto hochzuladen, weil die Leitung sofort überlastet war und alles abgestürzt ist. Das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr so gut vorstellen. Und tatsächlich haben wir uns daher nicht über unser Äußeres gefunden, sondern über unseren Musikgeschmack, was im Nachhinein gesehen eine sehr ungewöhnliche Geschichte ist.
Ja, das stimmt. Mir war Musik immer wichtig und so habe ich bei den Männern nach Pet Shop Boys, meiner Lieblingsband, gesucht und überraschenderweise niemanden gefunden. Komisch. Und dann habe ich es mit Depeche Mode probiert und siehe da, es gab 3 Treffer und einer davon war Peter, also quasi mein Haupttreffer. Und wir haben uns dann zu einem Musikfilm im Kino verabredet und seit diesem Tag sind wir ein Paar.
2008 haben wir in England geheiratet. Die Liebe zu Großbritannien und zum Reisen verbindet uns beide ebenso wie unser 80er-Jahre-Musikgeschmack. Wir gehen unseren Weg Seite an Seite, Hand in Hand und nehmen seit 25 Jahren alle Höhen und Tiefen zusammen. Und ich mag den Begriff Haupttreffer, das bin ich sehr gerne.
Ach, der Hauptgewinn, der Peter.
Genau, ganz genau.
Schön, dass ihr auch digital solche Vorreiter wart. Jetzt lasst uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr als Paar damals mit der Diagnose umgegangen seid. Claudia, bei dir war es ja so, dass die Diagnose erstmal auch mit Hoffnung auf Heilung verbunden war, was dann eine Woche später sicher zerschlagen hat, als die Diagnose Metastasierung feststand. Peter, wie bist du denn mit diesen beiden Diagnosen umgegangen?
Die Erstdiagnose Brustkrebs war schon ein gewaltiges Erdbeben. Ich kann mich erinnern, dass Claudia mich damals 2013 unter Tränen angerufen hat und mir im Telefon gesagt hat, was los ist. Wir waren beide erschüttert, wir haben beide aber noch daran geglaubt, dass das alles positiv ausgehen würde. Eine Woche später war aber dann so der richtige ungeahnte Tsunami, weil wir von der Chirurgin im Krankenhaus erfahren haben, dass alles noch viel schlimmer als angenommen war. Bei Claudia sind große Tumore in der Leber, der größte mit 4,3 Zentimeter, wenn ich mich richtig erinnere, und kleinere Läsionen in den Knochen diagnostiziert wurden. Und dann sind so Worte im Raum gestanden wie unheilbar. Und das hat uns enorm zugesetzt und da waren wir ziemlich geschockt. Ja. Claudia hat dann von einem Onkologen noch zu hören bekommen, sie haben eine Durchschnittsüberlebenszeit von 2 Jahren. Da sind wir dann zusammen nach dem Arztgespräch ins Auto gestiegen und haben geheult wie die Schlosshunde. Das war einer der allerschlimmsten Momente, die wir jemals gemeinsam erlebt haben. Und das hat einfach wehgetan. Ich habe dann versucht, das Ganze anders zu halten und habe ich in eine Art Arbeitsmodus geflüchtet und habe Claudia viel abgenommen, Bürokram. Ich habe mich um die diversesten Anträge gekümmert, ich habe im Internet diverseste Infos recherchiert, Befunde eingeordnet. Ich wollte ganz einfach funktionieren und für Claudia eine Stütze sein. Aber für mich war sofort und zu 100% klar, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen.
Der Peter war für mich wirklich der Fels in der Brandung und ich konnte mich nur auf meine Therapien konzentrieren und Peter hat alles drumherum gemanagt und dafür bin ich ihm unendlich dankbar und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und auch ich war sicher nicht immer einfach zu handeln.
Ja, Riesenschock. Peter, wie waren denn damals so deine Gedanken jetzt nicht nur auf die Erkrankung, sondern auch zu eurer Beziehung?
Ja, das Erste, was da im Kopf herumgeistert, ist die Angst, Claudia zu verlieren, möglicherweise sehr bald zu verlieren.
Und ich hatte das Gefühl, dass mir Peter beim Sterben auf Raten zusehen muss. Und deshalb habe ich auch zu ihm gesagt, bitte überleg dir gut, ob du bei mir bleiben willst. Das war nicht unser Lebensplan, ich muss das alles tragen, aber du hast noch die Chance zu gehen. Nur wenn du gehen willst, dann tu es jetzt. Und es war mir ganz wichtig, das offen auszusprechen.
Wie lange wart ihr da schon zusammen?
2013, 13 Jahre.
Ja. 13 Jahre, ja. 2000 sind wir zusammengekommen, 13 Jahre später.
Ja. Aber für mich war das alles definitiv keine Frage. Mir war immer klar, dass wir das Ganze als Team hinkriegen wollen und uns der Situation stellen wollen, an, wie es so schön heißt bei der Hochzeit, an guten wie auch an weniger guten Tagen. Und nach diesen damals prognostizierten 2 Jahren haben wir es auch wieder geschafft, uns ein bisschen den schönen Seiten des Lebens zuzuwenden und auch Lebensfreude zu genießen. Danach hat die Claudia ja 6 stabile Jahre gehabt, in denen wir viel zusammen unternommen haben und auch unternehmen konnten.
Ja, du spielst jetzt schon darauf an. Claudia, du hattest ja in letzter Zeit nicht so gute Nachrichten. Mhm. Magst du es kurz teilen?
Ja, sehr gerne. Das ganze Jahr 2025 stand für mich unter keinem guten Stern. Es war alles eine rocky road. Eigentlich wollte ich ja meinen 50. Geburtstag voller Freude, voller Leichtigkeit feiern. Aber dann war von einem Tag auf den anderen alles plötzlich anders. Und nach 6 stabilen Jahren wurden Anfang des Jahres 3 Metastasen in der Leber gefunden. Es gab dann eine Operation, eine neue Therapie, ein Durchatmen. Wir hatten einen tollen Urlaub in den USA und danach die fatale Diagnose, 8 neue Tumore in der Leber und 1 neuer Tumor im Hüftknochen. Wie du dir vorstellen kannst, eine niederschmetternde Nachricht, verbunden mit Schock und Traurigkeit. Da tut sich nach so langer Zeit der Stabilität einfach der Boden unter einem auf und man fällt erneut in ein ganz tiefes schwarzes Loch. Und ja, dann gab es ihm wiederum eine Therapieumstellung Und nun setze ich ganz viel Hoffnung in diese neue Therapie und versuche, einen guten Weg mit den Nebenwirkungen zu finden. Und was meine Erkrankung macht, das werden wir dann beim nächsten Staging erfahren. Davor habe ich natürlich wieder große Angst. Ich hoffe so sehr, dass die Therapie gut wirkt. Aber es ist natürlich jetzt gerade eine sehr belastende Zeit, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für den Peter, für meine Familie, für meine Freunde, was mir auch sehr leid tut. Aber so ist Krebs eben eine wilde Achterbahnfahrt mit zahlreichen Ups und Downs.
Ja, da drücken wir euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das Staging positiv ausfällt.
Vielen, vielen Dank.
Peter, du bist ja so ein bisschen auch Experte geworden jetzt in der Krankheit von der Claudia. Wie hast du dich denn da so weitergebildet und wieso eigentlich?
Naja, wir waren am Anfang ganz einfach komplett ahnungslos, was diese Erkrankung wirklich bedeutet. Wir haben viele medizinische Fachbegriffe gehört, unheilbar oder palliativ, aber für uns war das alles ein bisschen schwer zu fassen und zu verstehen. Und so haben wir begonnen, zu Beginn jeden Befund zu studieren, jedes lateinische Wort zu übersetzen und uns in Grafiken, die wir im Internet gefunden haben, die Lebermetastasen in den verschiedenen Segmenten einzuzeichnen. Und so lernt man in kurzer Zeit enorm viel über das Thema Brustkrebs. Dazu habe ich als IT-Mitarbeiter dann jede Menge über Therapien und Nebenwirkungen recherchiert. Ich habe Fakten zusammengetragen und das hat mich auch selbst von den dunklen Gedanken abgelenkt. Das war auch für mich so eine Art Selbstschutz, wenn du willst. Ja. Wichtig dabei war mir aber stets zu prüfen, ob es sich bei diesen ganzen Daten, die man da zusammenfindet, wenn man unheimlich viel findet, ob es sich dabei auch um verlässliche, korrekte Quellen handelt, weil man natürlich auch viel Fragwürdiges und viel Unseriöses im Internet findet. Aber generell war es für uns entscheidend, nicht nur ängstlich abzuwarten, sondern selbst aktiv zu werden. Irgendwo einmal das Schicksal selbst mitzugestalten.
Ja, ein bisschen von der Fremdbestimmung wieder in die Selbstbestimmung.
Ganz genau.
Wahrscheinlich. Sag mal, du hast das gerade mit den Quellen erwähnt. Wie hast du denn geprüft, ob so eine Quelle vertrauenswürdig ist? Oder hast du vielleicht so ein paar Tipps für die Hörer, wie du da vorgegangen bist? Oder vielleicht auch vertrauenswürdige Quellen, die du empfehlen kannst?
Also Empfehlungen ist ein bisschen schwierig, aber generell versuche ich bei Internetseiten, wenn ich irgendwelche Texte oder Informationen finde, zuallererst einmal zu schauen, ob es ein Impressum gibt. Wer ist dort als Autor genannt? Ist der Autor ein in der Wissenschaft anerkannter Experte? Stammt die Seite vielleicht von einer Forschungsgruppe, einer renommierten Klinik oder irgendeiner Institution wie der Krebshilfe? Dann würde ich mal sagen, auf die kann man vertrauen. Mhm. Ja, wenn auf der anderen Seite nur jemand darauf aus ist, schnell etwas zu verkaufen oder Heilungsversprechungen macht, dann würde ich sofort die Finger davon lassen. Mhm. Und dann geht's um so allgemeine Sachen. Ist der Text halbwegs neutral gehalten? Gibt es Verweise auf andere wissenschaftliche Arbeiten? Und man muss natürlich auch berücksichtigen, wie alt diese ganzen Geschichten sind. Ich meine, ein Text, der vielleicht 10, 15 Jahre alt ist, der muss auch nicht mehr aktuell sein. Ja. Generell gibt's meiner Erfahrung nach bei so komplexen Themen wie Krebs keine einfachen und keine kurzen Antworten. Wir haben zum Beispiel eins gehabt, wenn jemand empfiehlt, dass die stinkende Urwaldfrucht jeden Krebs heilen kann. Und Claudia, du kennst das. Das hast du tatsächlich schon mal als Ratschlag gehört.
Oh ja.
Dann würde ich da sehr skeptisch sein. Denn dann stinkt da nicht nur die Urwaldfrucht, sondern die gesamte Empfehlung.
Ja. Ja, ich denke auch, wenn das Heilmittel so offensichtlich am Baum hängen würde, dann hätte man da sicher schon was gemacht. Danke dafür. Ich denke auch gerade zu Zeiten von ChatGPT ist immer noch mal extra Vorsicht geboten, dass man nicht allen blind vertraut, was man denn dann auch da liest.
KI ist ganz simpel. Da kommen nur die Daten raus, die man der KI gefüttert hat. Ja? Und wenn dort nur Blödsinn reinkommt, kommt auch nur Blödsinn raus.
Ja, da fällt ganz mir ein einfach. Englisches Zitat ein. Ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen darf.
Sag mal.
Shit in, shit out.
Ja. Ganz genau. Vollkommen richtig. Ja.
So, dann lasst uns doch mal ein bisschen über den Therapiealltag sprechen. Ich meine, das Thema Arbeitsteilung ist ja auch in Beziehungen ohne eine Krebserkrankung schon ein großes Thema. Wie unterstützt ihr euch denn gegenseitig in diesem Krankheitstherapiealltag? Und als Zusatzfrage, wie würde euer Alltag denn aussehen? Aber ihr hattet ja schon ein paar Jahre zusammen in der Beziehung, wenn ihr nicht den Krankheitsalltag hättet, sondern den normalen Alltag, den ihr ja trotzdem auch noch habt.
Also unsere Partnerschaft selber hat sich gar nicht so viel verändert im Vergleich zu vor der Erkrankung. Da ist ganz viel Liebe, da ist Respekt, das sind wundervolle Momente, aber manchmal kracht's auch, wie in jeder anderen Beziehung auch. Und wir versuchen generell ein möglichst normales Familienleben zu gestalten. Aber da ist die dritte im Bunde die Krankheit und die bestimmt durchwegs auch unsere Rahmenbedingungen, was geht und was nicht geht. Und ihr gilt es ganz einfach mit Akzeptanz zu begegnen und das haben wir gelernt. Die Krankheit braucht Raum, aber sie soll natürlich niemals alles zudecken. Der Peter hat mich von Anfang an auf allen Ebenen unterstützt, in erster Linie natürlich mental. Hat mich aufgefangen, hat mich gehalten, hat mich motiviert und wir haben ganz einfach immer viel miteinander gesprochen über alles. Und das hat enorm geholfen und für Verständnis gesorgt und man darf nicht vergessen, auch Angehörige haben ganz einfach einen schweren Rucksack zu tragen und werden dabei selbst selten gefragt, wie es ihnen denn geht.
Ja, und für mich war wichtig, ich wollte, dass Claudia sich voll und ganz auf die Therapie konzentrieren kann und möglichst nichts rundherum machen muss. Deshalb habe ich mich um Bürokratisches gekümmert, vom Behindertenpass bis zum Pflegegeld. Und auch im Haushalt habe ich mehr Aufgaben übernommen, weil Claudia zum Beispiel aufgrund des heftigen Hand-Fuß-Syndroms kaum laufen konnte.
Das stimmt.
Und Partner können aus meiner Sicht auf ganz unterschiedlichen Bereichen unterstützen. Ja. Persönliche Ebene ist klar. Arztbesuche sind für mich ein essentielles Thema im Haushalt. Das ist einfach. Oder bei der Übernahme von Verantwortlichkeiten. Zudem bin ich das Reisebüro in der Familie und kümmere mich um alles, was an Buchungen von unseren Aktivitäten und Urlauben anfällt. Und das mache ich wirklich, wirklich gerne. Aber die drei Eckpfeiler von dem, wie unsere Partnerschaft funktioniert, sind ein liebevoller, vernünftiger Umgang, ein gegenseitiger Respekt und eine absolut ehrliche Kommunikation. Ohne die geht's nicht. Was mir dann oftmals auch hilft, sind Gespräche mit anderen Angehörigen und auch mit meinen Freunden. Dieser Austausch gibt mir sehr viel. Das ist eine große Stütze, wenn man so blöd, wie es klingt, aber wenn andere auch ähnliche Probleme haben, hilft einem das, weil man findet selbst nicht immer die besten Lösungen. Jemand anderer vielleicht schon.
Ja, es ist gut, dass du das erwähnst, weil es ist ja auch wichtig, dass auch der Partner Unterstützung hat, ne, und irgendwo auch diesen Ausgleich hat und das nicht alles alleine tragen muss oder mit sich rumtragen muss oder vielleicht mit jemand anders sich auch mal austauschen kann. Claudia, der Peter begleitet dich ja nun auch zu den Arztterminen und setzt ihr euch danach dann zusammen und besprecht das dann, die Behandlungsmöglichkeiten und alles. Wie kann ich mir sowas bei euch vorstellen?
Ja, ich bin sehr dankbar, dass mich der Peter immer zu richtungsweisenden Arztgesprächen begleitet. Also ich brauche ihn nicht für meine Routine-Ambulanzbesuche, aber wenn es darum geht, neue Therapien auf Schiene zu bringen, ist er immer mit vor Ort. Und in all den Jahren hat er jede Menge an Krankheitserfahrung gesammelt, kann mitreden und ist mir natürlich eine ganz enorme emotionale Stütze. Und ganz generell hören vier Ohren einfach mehr als zwei.
Definitiv.
Und besonders, wenn man ohnehin schon ängstlich und nervös das Arztzimmer betritt und Befundergebnisse präsentiert bekommt, tut es einfach gut, wenn da noch jemand neben einem sitzt. Und wir fangen bereits vor dem Gespräch an, uns Gedanken über mögliche Therapieoptionen zu machen. Denn ein Plan B ist einfach immer wichtig, wenn der Plan A versagt. Und wir wollen informiert sein um gemeinsam mit dem Onkologen und mit dem Team Entscheidungen treffen zu können. Und das gibt uns ganz einfach dieses gute Gefühl, mitzuarbeiten, anstatt eine Lösung übergestülpt zu bekommen.
Vielleicht noch ein Punkt dazu. Spannend dabei ist, dass die Claudia aus unseren Arztgesprächen eher das, wie soll ich sagen, Bedrohliche herausfiltert, während ich stets eher das Mutmachende höre. Ja, also ein bisschen konträr, aber was soll's. Und wir sind dann früher sehr oft danach bei Claudias Eltern aufgeschlagen und haben denen unsere Eindrücke aus den Gesprächen wiedergegeben. Claudia aus ihrer Perspektive eben und ich so das, was ich verstanden habe. Und Claudias Eltern haben danach oft gefragt, seid ihr im selben Arztgespräch gewesen? Weil die Informationen so unterschiedlich waren. Da funktioniert halt jeder Mensch anders.
Ja, aber das bestärkt ja nur, dass die vier Ohren wahrscheinlich besser sind.
Natürlich, definitiv, ja.
Und das macht das Bild dann komplett.
Genau, genau. Du hast die Puzzleteile, die dann zusammentreffen. Also wie bereitet ihr euch denn jetzt konkret auf diese Arzttermine vor?
Wir notieren uns beide Fragen, die uns so zwischendurch einfallen. Und interessanterweise kommen die meist nachts. Deswegen liegt auch immer ein Block mit Stift auf meinem Nachttisch.
Ja.
Und der Peter und ich, wir stellen dann einen Fragenkatalog zusammen und priorisieren die wichtigsten Fragen, um die zuerst zu stellen, um nichts zu vergessen. Und der Peter agiert dann während des Gesprächs immer als Hüter des Fragebogens.
Jawohl, sehr jawohl. Gut.
Und oft höre ich mich auch im Vorfeld in der Krebs-Community um. Warum? Man sollte nicht unterschätzen, wie viel Wissen und Erfahrung andere metastasierte Betroffene mitbringen. Und stellt man in den Gruppen eine Frage, hat man bald recht aussagekräftige Antworten. Und dieses Schwarmwissen ist wirklich unbezahlbar. Und mit all diesen Informationen gehen wir dann zum Onkologen, diskutieren wegen Vor- und Nachteile ab und entscheiden uns gemeinsam für eine neue Therapie. Das nennt man so schön Shared Decision Making.
Ja.
Und dabei geht es natürlich in erster Linie um die Wirksamkeit. Wir wollen ja diese Wirksamkeit, wir wollen den Krebs zurückdrängen. Aber natürlich geht es auch um Nebenwirkungen und wie man mit diesen Nebenwirkungen den Alltag gut stemmen kann.
Und wenn du solche Nebenwirkungen dann hast, wie unterstützt dich denn Peter da?
Also am schlimmsten war für mich das Hand-Fuß-Syndrom, das der Peter schon angesprochen hat. Das hat mich früher während einer Chemotherapie begleitet. Wenn ich das beschreiben soll, dann hat sich das für mich angefühlt wie ein Gen auf einer heißen Herdplatte mit integriertem Nagelbrett. Das heißt, die Hände und die Fußsohlen waren geschwollen, rot, heiß, aufgesprungen und taten einfach schrecklich weh. Und das hat mich damals in meiner Mobilität so extrem eingeschränkt und mir sehr zugesetzt. Bin ich doch ein sehr aktiver Mensch. Aber jede neue Therapie bringt neue Nebenwirkungen mit sich. Und so hatte ich die letzten Wochen über ein bisschen Reizhusten. Und dazu kommt derzeit eine sehr trockene, schuppige Lederhaut, auch mit Ausschlag. Und ganz generell machen viele Krebstherapien einfach müde und schlapp und das spüre ich auch. Aber wir hoffen ganz fest auf die Wirkung. Das ist jetzt einmal das Allerwichtigste und wir werden sehen, wie mein nächstes Staging ausgeht. Und der Peter hat mich je nach Problem unterstützt, würde ich mal sagen. Und manchmal legt er sich auch nur zu mir auf die Couch, nimmt mich in den Arm und ist einfach da. Und auch dieses Dasein bedeutet mir ganz, ganz viel.
Jetzt würde ich natürlich gerne auch aus Peters Sicht das nochmal hören, wie du Claudia unterstützt.
Ich lenke Claudia gerne ab. Ich motiviere sie, wieder aufzustehen. Ich will sie aber dabei nie überfordern, weil ich natürlich weiß, dass ein Tag für die Claudia nur dann wertvoll ist, wenn sie draußen war und etwas unter Anführungszeichen geleistet hat.
Das stimmt.
Oft mache ich auch ein Späßchen, wenn es gerade gar nicht passt und wir lachen darüber oder wir lachen nicht darüber, kommt auch vor.
Das ist euer britischer Humor.
Ja,
ne?
Lachen ist so wichtig.
Ja,
lachen
definitiv.
Ist unglaublich wichtig.
Ja. Und ich versuche halt im Alltag vieles abzunehmen, was sie je nach Nebenwirkungen im Moment gerade nicht machen kann. Und, da geht es dann um die Zukunft, wir planen immer schon die nächsten wie die Claudia so schön sagt, Fixsterne, nämlich Reisen und Konzerte. Das schafft für uns eine erreichbare Perspektive und wir wissen, wie es weitergehen sollte.
Also das Reisebüro Peter Altmann ist nicht nur für Claudia als Fixstern da, sondern auch für den Peter als
Natürlich, selbstverständlich,
Fixstern.
Selbstverständlich,
das ist ja so schön. Ja.
Ich habe noch so eine lustige Geschichte zum Thema Haarverlust. Kurz bevor ich die Haare verloren habe, habe ich den Peter noch losgeschickt und habe gesagt, ich brauche doch noch ein bisschen
Haarspray. Das wäre jetzt nicht unbedingt zum Erzählen, das muss nicht
doch,
sein.
Oh doch, ich brauche noch ein bisschen Haarspray, es geht sich nicht mehr aus, meiner wird schon leer. Was macht mein optimistischer Mann? Er kommt mit drei Dosen Haarspray nach Hause. Und ich habe gesagt, Peter, das werde ich auf absehbare Zeit nicht brauchen. Und wir haben gelacht.
Und realistischerweise
ich meine, ihr seht das jetzt nicht, aber Peter
nicht.
Wird es auch nicht brauchen.
Peter wird es auch nicht brauchen. So ist es.
Aber der hat ja kein Ablaufdatum. Also das bleibt jetzt im Kasten stehen, bis deine Haare wieder da sind und dann ist wieder alles gut.
Genau, da bist du wenigstens vorbereitet. Da muss der Peter nicht dann nochmal rennen. So. Jetzt würde natürlich unsere Zuhörer bestimmt auch interessieren, wie ihr so als Paar, also trotz der Krankheit oder auch mit der Krankheit, eure Beziehung lebt.
Mhm.
Claudia.
Ja, es gibt ganz viele Gefühle, die es da zuzulassen gibt. Angst, Wut, Trauer und das tun wir auch. Wir bauen uns gegenseitig auf, wir sprechen auch über ernste Themen wie End-of-Life-Szenarien oder auch den Tod. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir einander nicht schonen und da muss ganz einfach alles raus. Und das tut uns auch gut, dieses Loslassen, dieses über alles sprechen und ganz einfach nichts auszusparen.
Peter, wie siehst du das, wenn die großen Gefühle kommen?
Was schön bei der Claudia ist, dass sie ohnehin die, wie soll man sagen, die Queen of Ablenkung ist. Ja? Also wenn sie mal richtig traurig ist, dann versuche ich sie aus diesem Loch wieder rauszuholen. Ja, wir hatten das schon mal bei einer Therapieumstellung und ich gemerkt habe, wie sehr sie das belastet. Ich habe sie dann ganz einfach gefragt, womit kann ich dir jetzt, und zwar genau jetzt, eine Freude bereiten? Und die Antwort hat gelautet, ich würde so gern schon weihnachtlich dekorieren. So, nur war das jetzt nicht unbedingt kurz vor Weihnachten, sondern Mitte Oktober.
Das war Mitte Oktober, ja.
Ja. Also bin ich in den Keller, habe alle unsere Schachteln mit den Weihnachtssachen hochgeschleppt und wir haben das ganze Haus 2 Monate zu früh, aber ist ja egal, weihnachtlich dekoriert.
Also da ging es mir wirklich nicht gut und der Peter hat ganz fantastisch reagiert. Und dazu sei noch gesagt, dass er wirklich nicht der große Dekorateur ist.
Das ist eine Übertreibung.
Ja, aber er hat alles ohne Murren mitgemacht, nur um mich zu unterstützen und dafür bin ich ihm so unendlich dankbar.
Das heißt, euer Tannenbaum steht jetzt schon ohne Nadeln im Wohnzimmer, im Salon.
Ganz genau.
Jetzt seid ihr ja so ein bisschen sowas wie das Vorzeigepärchen in einer metastasierten Erkrankung.
Sind wir?
Und ich kann mir ja vorstellen, dass das nun nicht bei jedem so läuft, weil es ist ja auch eine Riesenherausforderung. Habt ihr denn aus eurem Umfeld, ihr seid ja auch gut vernetzt, besonders du, Claudia, auch mit anderen Paaren, bekommst du doch sicher auch mit, dass es da kriselt, dass es kracht, dass es zu viel ist oder dass es auch zu Trennungen kommt. Magst du da was teilen?
Alex, wir sind sicher nicht das Vorzeigepaar, aber wir leben, ja, das muss man schon sagen, wir sind nicht das Vorzeigepaar, aber wir leben eine Beziehung mit metastasiertem Brustkrebs. Mhm. Das ist nicht immer einfach, das sehen wir in unserem Umfeld. Zusammenfassend würde ich da sagen, ist eine Beziehung gut und tragfähig, dann kann sie auch eine Metastasendiagnose verkraften. Und ich glaube, gute Partnerschaften wären manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen besser und ein bisschen enger. Und Kommunikation ist für mich da immer der Kitt, der alles zusammenhält und das sieht man auch sehr gut. Schlechte Beziehungen halten oft eine derart einschneidende Diagnose schlecht aus oder gar nicht aus. Und mal ehrlich, manchmal ist ein unbrauchbarer Partner oder eine Partnerin in einer solch herausfordernden Situation mehr Belastung denn Hilfe. Und da hat es bestimmt auch im Vorfeld schon mit der Kommunikation nicht gepasst oder die Liebe ist längst auf der Strecke geblieben und man ist einfach nur mehr so zusammen. Und diese Diagnose ist dann natürlich oft der Knackpunkt, wo diese Beziehung auseinandergeht. Und ich würde sagen, wenn Sorge und Leid groß sind, würde ich auf jeden Fall auch zu professioneller psychoonkologischer Unterstützung raten. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, wenn man in einer Partnerschaft Probleme hat.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Rat, dass es immer natürlich auch Hilfe, Angebote gibt, ob es die Familienberatung ist, die Psychoonkologen, alle, die da sind, an die man sich wenden kann. Mhm. Danke dafür. Peter, die Claudia ist ja nun sehr, sehr gut vernetzt als Patientenfürsprecherin und Aktivistin in dem Bereich. Und dadurch ist die Erkrankung, nehme ich an, bei euch ja an jedem Tag sehr präsent. Also nicht nur an den Tagen, wo Claudia vielleicht sich kränker fühlt oder mehr leidet, sondern halt auch an den guten Tagen. Und wie gehst denn du damit um? Oder ja, wie geht's denn dir auch, wenn du vielleicht auch Frauen gehen siehst aus dieser Community?
Naja, ich muss da mal zu Beginn festhalten, dass ich immens stolz auf Claudia bin. Ich hätte mir nie gedacht, dass es möglich ist, aus dieser negativen Situation so viel Positives zu machen.
Ja. Das auf jeden Fall.
Ja, das war auch alles so nicht geplant, hat sich auf wunderbare Weise irgendwie im Laufe der Jahre ergeben. Und wenn ich jetzt sehe, dass der Claudia 27.000 oder über 27.000 Menschen auf ihrem Blog folgen, auf der Claudias Cancer Challenge, entweder auf Facebook oder auf Instagram, dann ist das, und verzeiht mir den Begriff, ein Riesenerfolg. Hm. Ja. Noch dazu, wenn man jetzt rechnet, dass das kein Modethema oder Reisethema ist, sondern ein absolut ernstes Krebsthema. Ja? Und wenn sie dann irgendwo als Patientenvertreterin auf einer Bühne steht und offen und ehrlich über ihre Krankheit spricht, dann bin ich schon jedes Mal gerührt und ergriffen. Ja? Und ja, die Krankheit ist stets die dritte im Bunde. Wir werden sie nicht mehr los und wir haben beide einen Weg damit gefunden. Claudia hat ihr Brustkrebs-Engagement halt jetzt als ihren neuen Job. Sie möchte aufklären, ihre Erfahrungen teilen und Menschen mit dieser Diagnose auch vernetzen.
Da macht die Claudia einen sehr, sehr wichtigen Job, möchte ich auch mal unterstreichen.
Und so einem Job muss man halt so wie jeden anderen Job eine gewisse Zeit am Tag auch widmen. Und das tut sie. Und da leistet sie meiner Meinung nach unheimlich viel Wertvolles für diese gesamte Cancer-Community. Und ab und zu kommt es ja auch vor, dass die Claudia auch ein Foto von uns postet. Und ich finde das dann auch immer ganz spannend, wenn ich dann mal auf der Straße oder bei Veranstaltungen erkannt werde. Ja, zuletzt mal mit den Worten, sind Sie der Herr Peter? Nämlich wirklich mit Herr. Das habe ich sehr nett und sehr lustig gefunden. Ja. Und ich mag es auch, mich mit den Männern aus der Krebsrunde zu treffen und dort Kontakt zu haben. Mhm. Wir haben ja auch da viele ähnliche Themen und der Austausch bekommt uns allen ganz einfach. Ja. Deshalb begleite ich Claudia auch gerne zu irgendwelchen Events, an denen auch die Männer willkommen sind. Und ja, letztes Thema, klar, es müssen sich dann immer wieder Frauen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis verabschieden und schlussendlich dann gehen. Ja. Das ist Teil dieser bescheidenen Erkrankung. Und ja, es tut jedes Mal richtig weh und es ist traurig. Aber eins bei der ganzen Situation, ich habe mir noch nie gedacht, das ist jetzt zu viel Krebs in unserem Leben, um es einmal so salopp zu formulieren. Es ist genau richtig, wie es ist.
Ach, das ist auch schön, dass ihr auch da euch so einig seid und einfach diesen Weg so gemeinsam geht. Claudia, du bist ja nun Palliativpatientin und das seit 12,5 Jahren. Und wie schafft man das denn in dieser ungewöhnlich schwierigen Situation über diese lange Zeit auch mit der Beziehung?
Weißt du, ich hadere nicht. Ich habe akzeptiert, die Situation ist so, wie sie ist. Ich kann sie nicht ändern. Ich kann nur damit umgehen und entscheiden, wie ich damit umgehe. Und als ich gleich zu Anfang das Wort palliativ gehört habe, war das schrecklich für mich. Ich dachte, ich hätte nur noch 3 Monate zu leben. Palliativ kommt ja von palliare und bedeutet einen schützenden Mantel umhängen. Eigentlich ein positives Bild.
Aber das ist nicht im Sprachgebrauch bekannt.
Das ist nicht in unseren Köpfen. In unseren Köpfen heißt palliativ, stirbt in den nächsten 3 Monaten. Das war so das, was ich in mir getragen habe. Aber der Begriff meint, dass keine Heilung mehr möglich ist. Aber er muss nicht heißen, dass das Lebensende unmittelbar bevorsteht. Und das sieht man bei mir mit meinen 12,5 Jahren. Es geht einfach darum, dass uns das Leben noch so schön, so lang und so schmerzfrei wie möglich gestaltet werden kann. Und in meinen letzten Jahren gab es zahlreiche Hochs und Tiefs, gute und schlechte Untersuchungsbefunde, ja, aber auch inspirierende Begegnungen und interessante Erkenntnisse, aber auch schlimme Schockerlebnisse und niederschmetternde Diagnosen. Also es war alles bunt gemischt. Doch ich möchte keines dieser Jahre missen, das sage ich vollster Überzeugung. Bin einfach meinen Weg weitergegangen, habe versucht, trotz all der Widrigkeiten nie den Mut und die Hoffnung zu verlieren und habe immer so diesen Gedanken im Kopf gehabt, Spuren zu hinterlassen. Und am wichtigsten sind mir auf diesem Weg immer die Gefährten gewesen. Und da hätte ich mir an vorderster Front keinen besseren als den Peter wünschen können. Und dazu kommen noch meine Mama, meine Freundinnen, meine Familie, meine Arbeitskolleginnen. Und mit vereinten Kräften lässt sich da so einiges schaffen. Und das habe ich gesehen. Und da tut diese Unterstützung von allen Seiten einfach wahnsinnig gut.
Wunderbar. Ja, trotzdem habt ihr ja einen Alltag, einen ganz normalen Alltag. Mhm. Und vielleicht möchte man ja auch nicht in jedem Eckchen von diesem Alltag die Erkrankung haben. Wie schafft ihr da die Balance?
Na, Krebs spielt in meinem Leben natürlich eine große Rolle, keine Frage. Aber wir Patientinnen sind noch so viel mehr als nur unsere Erkrankung. Wir bringen ja Talente mit, wir bringen Interessen mit und wollen mit unserem Tun einfach Gutes hinterlassen. Und natürlich brauchen wir auch krankheitsfreie Räume voller Lebenslust und voller Leichtigkeit. Auch das ist wichtig. Und so lieben wir es beide, der Peter und ich, zu reisen, am liebsten in unserer Herzensheimat England. Aber auch sonst haben wir schon jede Menge von der Welt gesehen, von Amerika bis Asien. Und meine Krankheit steigt dann nie mit in den Flieger ein. Sie bleibt zu Hause und egal, wo wir landen, sind wir immer frei und unbeschwert. Und darüber hinaus gehen wir sehr gerne zu den 80s-Konzerten und tanzen dort und singen dort, als gäbe es keinen Morgen. Und da gibt es nur uns und unsere Musik und auch vielleicht so ein kleines Zurückbeamen in die Good Old Days der 80er. Das ist unser Lieblingsjahrzehnt. Und das sind einfach unsere gemeinsamen Hobbys und gleichzeitig auch unsere Kraftquellen. Und gerade Kraftquellen sind für uns Patientinnen so wichtig. Jede Betroffene hat natürlich andere Kraftquellen und diese sollte man versuchen zu identifizieren und auch dem Partner mitzuteilen. Was tut mir gut? Was können wir jetzt gemeinsam machen, damit wir diesem Krankheitsalltag auch ein bisschen entfliehen?
Was ist denn eure nächste Kraftquelle, die ihr so geplant habt?
Das ist ganz einfach. Das Reisebüro Altmann hat bereits für April mehrere Pet Shop Boys Konzerte in London gebucht, logischerweise.
Wunderbar.
Und davor wollen wir noch Anfang des Jahres nach Skandinavien und vielleicht im Sommer an die Amalfiküste. Das sind so die Träume. Ich hoffe, wir können sie wirklich realisieren.
Das kriegen wir schon alles irgendwie hin.
Der Peter ist immer der Positive, der Motivator. Das finde ich ganz toll. Und bis dahin ja, hoffe ich einfach nur, dass die Therapie gut wirkt und dass sich die Nebenwirkungen in Grenzen halten, damit wir all diese hell leuchtenden Fixsterne am dunklen Krankheitsfirmament auch tatsächlich erreichen.
Ja, herzlichen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alle Sterne am Himmel, dass ihr das alles erreicht und dass das Reisebüro Peter Altmann in alter Manier da auch ganz, ganz tolle Sachen macht. Also ihr seid mir wirklich, entschuldigt bitte den Ausdruck, aber für mich ist es immer wieder eine Freude, euch auch als Paar zu sehen. Und ich glaube, das kann sich jeder wünschen, so eine Partnerschaft in so einer schwierigen Zeit zu haben. Also herzlichen Dank für eure Zeit, für das Teilen eurer Geschichte, eurer Gedanken, eurer Tipps. Wollt ihr vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz was sagen?
Ich finde es ganz großartig, dass wir hier die Gelegenheit hatten, aus unserem Leben zu erzählen. Wir sind nicht das Vorzeigepaar, aber wenn wir andere vielleicht ein bisschen abholen und inspirieren können, dann haben wir mit dem Podcast was bewirkt und darauf bin ich stolz. Und vielen, vielen Dank, liebe Alex, und vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften und ganz einfach aus unserem Leben teilen durften.
Ich kann mich da nur anschließen und auch vielen Dank sagen dafür, dass ich einmal ein bisschen was von der Angehörigenperspektive da erzählen durfte. Vielen Dank, danke.
Ja, das ist ja auch so wichtig. Also wir haben heute viel über Kommunikation auch gesprochen. Das ist eins der großen Themen, die ich mitnehme, über Unterstützungsangebote, Quellen, was man machen kann. Und dass auch der Partner oder die Partnerin natürlich auch Unterstützung braucht in diesen schwierigen Zeiten. Natürlich ist es jetzt eine Situation in einer Paarbeziehung und wir wissen genau, dass nicht jeder Erkrankte auch in einer metastasierten Situation in einer Partnerschaft ist. Es gibt auch viele Menschen, die alleine sind und vielleicht auch sogar mit Kindern alleine sind. Und das werden wir auch in einer zukünftigen Podcast-Folge thematisieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich und freue mich, dass ihr alle dabei wart und auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hier hören. Dankeschön. Fanden Sie diese Folge interessant? Dann freuen wir uns über ein Like, Feedback oder eine Empfehlung. Teilen Sie die Folge gerne mit Menschen, für die es hilfreich sein könnte. Der Podcast Onkopilotin Talks ist ein Teil der Initiative Onkopilotin von Gilead Sciences. Mehr Informationen dazu gibt es auf onkopilotin.de und auch auf YouTube.